Guten Morgen miteinander. Vor 2 Jahren hatten wir auch schon mal das Vorrecht, hier zu sein und mit dem Team dabei zu sein. Und jetzt machen wir da weiter, wo wir vor 2 Jahren waren. Ich sage noch ein paar Sätze zu meiner eigenen Person, für die, die vielleicht bei dem vorigen Mal nicht dabei waren. Ich bin in Südafrika geboren und aufgewachsen. Meine Vorfahren waren Missionare, die aus Deutschland nach Südafrika kamen. Deswegen bin ich deutschsprachig aufgewachsen, was eher unüblich ist für Südafrika. Aber das Thema, das mich dann nach Europa brachte, ist das Thema Gottes Stimme hören. Genauso wie wir das eben auf dem Bild gesehen haben, meine Schafe hören meine Stimme. Ich hatte das Vorrecht, in vielfacher Weise Input von geistlichen Leitern zu bekommen. Und das hat dann über einen längeren Weg dazu geführt, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich lebe in Weil am Rhein. Weil am Rhein ist praktisch gesehen ein Vorort von Basel, da haben wir ganz großes Glück. Und meine Vorstellung ist so, als ich nach Deutschland kam, ich würde in Deutschland unterwegs sein, so ist das auch. Aber was ich nicht so vorher abschätzen konnte, ist, dass der Herr mich häufig in die Schweiz führt und ich bin enorm gerne in der Schweiz. Also meine innere Vorstellung ist, in Deutschland arbeite ich und die Schweiz ist der Dessert. Heute ist ein Desserttag. Ich bin sehr gerne hier aus verschiedensten Gründen, nicht nur wegen der schönen Umgebung, sondern auch zu sehen, was Gott in eurer Mitte tut, in den Schweizer Landen macht. Gott hat Großes mit eurem Land vor. Fast möchte ich sagen, mein Land, ich bin ja fast dabei. Also die Hälfte der Zeit bin ich in einem Reisedienst in der Schweiz unterwegs, die andere Hälfte in Deutschland. Und dann dieses Thema, den Geist der Sohnschaft und der Tochterschaft empfangen. Und das ist ein Auslöser davon, möchte ich mal sagen, durch die eigenen Fragen, die mich beschäftigen oder beschäftigt haben und die ich bei vielen anderen gesehen habe, dass wir noch mehr in die Beziehung hineinwachsen. Und ich danke dir sehr, Felix, für diese schöne Folie. Wenn da kein Copyright drauf ist, dann würde ich mir gerne davon eine Kopie bei dir bestellen. Die tut in Kurzfassung einige Schwerpunkte legen, dass nachdem wir zum Glauben gekommen sind, wie sagt man in der Schweiz so schön, wie geht's weiter? Und da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Möglichkeiten und eine von den Möglichkeiten ist einfach diese Ausrichtung, mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Und besonders im Johannesevangelium sehen wir in wunderbarer Weise, wo dargestellt wird, Jesus auf Erden, Gott im Himmel, sein Vater und diese enorm gute Beziehung zwischen den beiden. Und die überträgt sich dann auf uns auch. Und für die, die das Skript dabei haben, ihr dürft da weiter mit nachvollziehen, braucht nicht. Also ich habe eigentlich alle Texte, die dort stehen, da steht ein bisschen mehr im Skript drin als hier, die habe ich auch hier mitgenommen. Wir haben in den letzten Tagen uns in verschiedener Weise Gedanken gemacht, seit Freitag und Samstag, zum Teil aus den Schriften von Paulus, zum Teil aus Johannes. Wie könnte dieses Thema Gott, unser Vater und wir auf Erden, diese Sohnschaft, die Jesus gelebt hat oder erlebt hat, und was bedeutet das für uns? Aber für heute setze ich mal irgendwo ganz anders an, zwar im Alten Testament. Ich möchte vorweg sagen, das ist keine Musterlehre oder Predigt, wie man sie sonst lernen würde. Also jede gute Predigt hat eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Ausleitung. Dieses hat weder noch. Also eigentlich erzähle ich euch eine Geschichte. Das ist die Geschichte von David und Mephibosheth und ich werde uns immer wieder relevante Texte auf der Leinwand anstrahlen und dazu Kommentare geben, dass man das nachvollziehen kann, was läuft dort ab. Und wir können dort ganz viele Prinzipien wiederentdecken, die dann später von Paulus und von Johannes und von anderen Petrus lehrmäßig uns im Neuen Testament lehrmäßig weitergegeben werden. Die sehen wir dort in Geschichte. Und ich möchte vorweg einen Gedanken einfach mal hervorheben, der kommt dann in diese Geschichte auch vor. Paulus sagt, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, abermals zur Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft. Und ich möchte nur dieses Wort Sohnschaft hervorheben. Die, die im Seminar dabei waren, die wissen schon meine Antwort drauf. Und für die, die nicht dabei waren, die möchte ich nur kurz an Bord nehmen. Also dieses deutsche Wort Sohnschaft ist eine sehr exakte Übersetzung von dem, was im griechischen Text im Neuen Testament steht. Sohnschaft, das eine ist Sohn, heißt gereifter Sohn, Gott beruft uns als Töchter, als Söhne. Und dieses Wort schafft heißt hineinstellen, könnte man in Deutsch übersetzen. Und Paulus sagt, wir alle waren früher Sklaven. Und Sie können sich vorstellen, wir waren ein Sklave, er sagt, unter die Sünde versklavt. Und jetzt kommt Jesus, befreit uns von der Sünde und Gott tut etwas ganz Wichtiges. Und wie wir ehemals Sklavinnen und Sklaven waren, die nimmt er und stellt sie hinein in seine Familie. Und Paulus beschreibt das und sagt, wir sind Gottes Hausgenossen. Also du, ich, wir gehören zu Gottes Haushalt. Und dieses Wort Sohnschaft heißt, ein Fremdling, ein Sklave, einer, der nichts damit zu tun hat, den packt Gott, das sind du und mich, durch das Evangelium, durch die Erlösung und stellt uns hinein in die Familie Gottes. Und dann werden wir Töchter und Söhne in Gottes Haushalt. Und nicht nur das, sondern in verschiedener Weise steht dann, Jesus ist der Haupterbe und wir sind Miterben. So könnte man sagen, Fremdlinge, Sünder, Sklaven von früher, die packt Gott und stellt sie in seine Familie hinein und behandelt sie ähnlich wie seinen Sohn. Gedanklich ist das sehr einfach, das nachzuvollziehen. Jawohl, Sohn schafft, hineingestellt, aber es dauert eine Weile, bis unser Herz mitkommt. Und diese Lehre, das ist eine Herzenslehre, das ist nicht gedacht von Kopf zu Kopf, sondern von Herz zu Herz oder noch präziser gesagt, dass du das Herz Jesu spürst, was hat Gott mit dir vor? Diese Geschichte jedes Mal, wenn ich die neu so in eine Gemeinde weitergeben darf, das trifft mich so tief und deswegen möchte ich einfach mal sagen, das ist jetzt eine Herzenslehre. Und wir schauen mal, was David alles so erlebt hat. Ich bete mit uns und dann beginnen wir mit der Lehre. Vater, ich danke dir, dein Wort sagt, dass dein Wort ist lebendig und wahr und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und Jesus, du bist das lebendig gewordene Wort Gottes, das hier auf Erden gewandelt hat. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem von uns diese Wahrheiten, die in dem Wort als Schätze daliegen, erschließt, zugänglich machst. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du für jeden von uns eine Anwendung gibst, wie nur du das machen kannst, dass wir verstehen, wo wir vielleicht innerlich Vorbehalte hatten oder Abneigungen oder Widerstand oder wie auch immer sei. Aber Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem von uns hilfst, dass wir diese Worte aufnehmen und dass die lebendig werden. Danke, Jesus. Du gehst voran und wir dürfen dir folgen. Amen. Hier nochmal der Vers, einfach so als Einstieg. Paulus sagt, Römer 8, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wie der zuvor, sondern einen Geist der Sohnschaft, oder man könnte sicherlich auch sagen, der Tochterschaft, habt ihr empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Also hier macht Paulus eine Gegenüberstellung und wenn ich auf diese Seite hin zeige, dann meine ich immer den Geist der Knechtschaft, abermals zur Furcht. Und in diese Seite ist es der Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft hineingestellt. Tochterschaft als Tochter eingestellt. Das als Hintergrund. Jetzt zu David und Mephibosheth. Ich erzähle erstmal die Vorgeschichte von diesem Bericht hier in 1. Samuel 18 ist, da wissen die meisten von uns sehr genau Bescheid, spätestens seit dem Kindergottesdienst. Es gab die Geschichte von David und Goliath. Und alle hatten Furcht und David ist dann alleine, Mann alleine gegen Goliath aufgetreten. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes hat er den Goliath besiegt. Und er wurde enthauptet und danach kam eine ganz große militärische Sieg und Überwindung für das Volk Israel. Und dann tut der Saul sich den David heranholen. Und hier beginnen wir mit diesem Bericht. Also hier die Vorgeschichte zu, was ich jetzt hier vorlese, ist der große Sieg von dem Volk Israel gegen die Philister, weil David Goliath besiegt hat. Und jetzt ist David, der ehemalige Hirtenjunge, plötzlich am Hofe von Saul, dem großen König. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, er ist David, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Also Jonathan, das wissen die meisten von uns, das ist der Sohn von Saul Und Jonathan und David, die wurden ganz enge Freunde. Und Saul nahm ihn, David, an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und jetzt kommt es. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Also Jonathan hat David über alles geliebt. Jonathan, der Kronprinz, und David nix. Hirte. Unbedeutend. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David. Und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Nun ist das Thema für heute nicht bunt, aber ich denke, einige von uns wissen da recht gut Bescheid. Wir haben vielleicht in unserer modernen Zeit nicht mehr so den Bezug wie zu den Tagen von dem Volk Israel. Ein Bund war eine unauflösbare Verbindung zwischen zwei Parteien. Und häufig war das so, dass ein starker König mit einem schwächeren, die beiden schließen einen Bund und jeder erwartet von dem anderen etwas. Der Schwächere erwartet sich Schutz, der Stärkere gibt den Schutz, aber er erwartet dann meistens auch, was weiß ich, finanzielle Rückerstattung oder ähnliches. Und hier ist es ähnlich. Jonathan, der Kronprinz, David ein Nix. Aber die beiden haben eine enorm gute Beziehung, die schließen einen Bund. Und einen Bund, der hat in der Regel Gültigkeit für alle Zeiten. Der wird nicht wieder aufgelöst. Nicht so wie heute, dass ein Bund zwischen Parteien politisch, der bedeutet meistens nur so lange, wie er was bedeutet und dann nichts mehr. Und was hier sichtbar wird, David als äußeres Zeichen gibt alles, was ihn als Kronprinz auszeichnet. Seine Waffen, sein Gewand, alles, was ihn sichtbar als Kronprinz auszeichnet, das gibt der David dem nix. Und dann bittet Jonathan nur um eines, sonst nichts. Und Jonathan sagt, und nicht nur solange ich noch lebe und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch an meinem Haus entziehe niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. Da schloss Jonathan mit dem Haus Davids einen Bund und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele liebte. Also nochmal, Jonathan gibt alles, was er äußerlich hat, kronprinzmäßig gibt er dir nix und sagt, was ich von dir erwarte, David, ist nur eines, Gnade mir gegenüber und meine Nachkommen. Es spricht sehr für den Charakter Jonathans, für das Wesen Jonathans, dass er irgendwie schon spürt, David ist jetzt ein Nix, aber er ist der kommende Mann. Und das ist kein Neid und Abgunst und sagt, und David, wenn du mal zu Ehren gebracht bist, dann bitte ich nur um eines, zeige mir und meinem Hause Gnade. Nun müsste man noch dieses verstehen, in damaligen Zeiten, wenn einer König war und ein Neuer wird König und der Neue ist jetzt in eine erhobene Position gekommen, das allererste, was dieser neue König macht, er tötet alle Nachkommen des vorigen Königs, dass da nicht jemand auf die dumme Idee kommt und sagt, das war mal mein Vaters Reich. Also das sieht man in dem Buch der Könige, dem Buch der Chronik. Wenn immer ein neuer König kam, besonders im Nordreich, das allererste, was er tat, er hat alle von dem Haus, von dem vorigen König abgemurkst. Ahab und Isebel und wie die alle hießen, ganz fürchterliche Dinge. Und Jonathan sagt, wenn du mal erhöht bist, bitte ich nur um eines, dass du an mir und meinem Haus Gnade erweist. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jezreel kam. Da hatte ihn seine Amme aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde. Und sein Name war Mephibosheth. Also erstmal die Vorgeschichte. Also zwischen diesem Ereignis von dem Bund zwischen den beiden, da geschah, wie würde man das in hochschweizerischen guten Mundart sagen, da geschah eine ganze Menge strube Geschichten. Nämlich, dass Saul sich mehr und mehr vom Herrn entfernt hatte Und dann gab es eine ganz fürchterliche Schlacht zwischen den Philistern und dem Volk Israel. Und in dieser Schlacht kam Saul um, Jonathan um, alle Söhne von Saul kamen um. Und als dann die Nachricht von dieser Niederlage von dem Volk Israel nach Jerusalem kam, da war also die Amme, also die Frau, die den Sohn gepflegt hat, mit dem Sohn von jetzt Jonathan, das ist also der Enkel von Saul, die war so verschrocken, weil sie wusste, was machen die, wenn die Philister kommen, da werden alle vom Königshaus umgebracht und die ist geflohen und dieses kleine Börschchen ist hingefallen und ist gelähmt und war den Rest seiner Tage gelähmt. Und jetzt sein Name Mephibosheth. Er hatte eigentlich einen anderen Namen bekommen von seinem Vater, nämlich kräftige Sieger. Diesen Namen hat er sich selber gegeben. Und die deutsche Übersetzung von dem, was der Mephibosheth im Hebräischen heißt, vernichtende Beschämung. Wenn jemand den Namen bekommt von seinem Vater, du bist ein kräftiger Sieger, und er sagt, ich bin eine vernichtende Beschämung. Siehst du, uns ist das vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen, dass die Namen von Personen und die Namen von Orten und manchmal von geografischen Regionen, die haben eine hohe prophetische Bedeutung im Alten Testament, im Neuen Testament auch, aber besonders im Alten Testament. Und da wird oft über den Namen eine Bestimmung zugesprochen. Und hier genau das Gegenteil. Er sagt von sich, ich heiße vernichtende Beschämung. Ich bin gar nüt. Klingt nicht gut. Nun geschehen eine ganze Menge Geschichten. Saul und der Kronprinz Jonathan sind gefallen im Krieg. Da gab es eine Zeit von Auseinandersetzung zwischen dem Nordreich und Südreich. Und das Ergebnis davon wurde, dass David wurde dann gewählt als der neue König. Und als sein Reich dann fest etabliert war, es spricht sehr positiv für den Charakter von David, als es ihm rundherum gut geht. Er ist der neue König, hat einen Palast, Frieden, all die Feinde besiegt, keine Philister mehr, gar nichts. Da fällt ihm der Bund ein. David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. Also wenn du dein Skript dabei hast, dann wäre es sehr hilfreich, das mal anzumalen. Um Jonathans Willen. Was war die Grundlage zwischen David und allen anderen? Um Jonathans Willen. Ich möchte eines schon vorwegnehmen. Wir lesen ja nicht diese Geschichte, um herauszufinden, wie war das alles so schlimm oder so schön in der guten alten Zeit. Wir wollen ja etwas daraus lernen. Was ist die Grundlage zwischen deiner oder auch meiner Beziehung mit Gott, dem Vater? Was ist die Grundlage davon? Es gibt einen Bund. Und wie heißt der Bund? Ein neuer Bund. Und wer hat den Bund geschlossen? Gott der Vater mit Jesus. Und wenn du und ich vor Gott den Vater treten, was haben wir vorzuweisen? Jetzt kann man fragen, was hatte David früher vorzuweisen? Mehr oder weniger gar nichts. Er hatte eigentlich nur eines vorzuweisen. Es gab zwischen dem Kronprinz und ihm einen Bund. Was haben du und ich in Gottes Gegenwart vor Gottes Thron vorzuweisen? Gar nüt. Es gibt nur eine Grundlage. Es gibt einen Bund. Und wer hat den Bund geschlossen? Gott mit Jesus. Und deswegen werden wir sagen, um Jesu Willen. Könnt ihr die Parallele sehen? Um Jonathans Willen, um Jesu Willen. Da klinken wir uns ein. Damit ich ihm Gnade erweise um Jonathans Willen. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls. Sein Name war Ziba. Das sollten wir uns merken. Das ist die wenige gute Nachricht für heute. Den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweisen? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zu ihm, siehe, er ist im Hause Machirs, des Sohn Amiels in Lodabar. Ich habe das nochmal fett unterdrückt, hier sind untergeschrieben, das sind ganz wichtige Worte. Also Mephibosheth, wer ist Mephibosheth? Der Enkel von Saul, der Sohn von Jonathan. Was bedeutet Mephibosheth? Vernichtende Beschämung. Wo wohnt er? Bei Onkel Machir. Und was bedeutet Machir auf Deutsch? Sklaverei. Und in welcher Region wohnt er? Lodabar heißt wortwörtlich übersetzt keine Auen und Wiesen oder Wüstenland. Also vernichtende Beschämung wohnt bei Onkel Sklaverei im Land genannt Wüstenland. Es klingt alles nicht so gut. Und jedes hat eine prophetische Bedeutung. Da sandte der König David hin und ließ ihn, das ist Mephibosheth, aus dem Haus Machirs, des Sohnes Amiels, aus Lodabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, der Sohn Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder und sagte, da sagte David, Mephibosheth, er sagte, siehe dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen. Warum? Um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Siehst du, was ist da eigentlich geschehen? Genetisch gesehen, König Saul, Kronprinz Jonathan, Enkel Mephibosheth. Und zu der Zeit war das üblich, ein neuer König, was ist das Erste, was er macht? Alle Nachkommen um einen Kopf kürzer. Und deswegen hat sich Mephibosheth die ganze Zeit versteckt im Wüstenland bei Onkel Sklaverei, wo ihn kein Mensch finden würde. Und David findet ihn und er wirft sich hin und weiß, jetzt ist es zu spät für mich. Und David tut genau das Gegenteil. Was macht David denn mit ihm? Um wessen Willen? Um Jonathans Willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich eine bin? Also wir dürfen vielleicht sagen, sein Selbstbild, das ist ziemlich niedrig. Da muss man verstehen, es ist wahrscheinlich bis heute nicht, hat sich nicht viel geändert. Ein Hund im Orient ist was anderes als ein Hund in Westeuropa. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich muss immer wieder an die Geschichte denken. Wisst ihr noch, wer der Watchman Nee war? Ein chinesischer Erweckungsprediger. Und der hat massivst Dinge gewirkt, auch sehr tiefsinnige Schriften verfasst, so grob weg zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in China. Und als er zum ersten Mal nach England kam, da sagte er, also ich verstehe eines nicht. Muss man die chinesische Kultur verstehen. In der chinesischen Kultur werden alte Menschen enorm geehrt und geachtet. Er sagt, aber dann komme ich in England, der Opa, der kann vielleicht nicht mehr so gut essen, der muss in der Küche sitzen, dass er nicht den Tisch voll kleckert. Und der Hund kriegt den Ehrenplatz hier vorne vor dem Tisch. Er sagt, bei uns kriegt der Opa den Ehrenplatz und der Hund wird gegessen. Ah, das muss man nur verstehen. Also im Orient war es ein bisschen anders. Und wenn er dann sagt, ich bin ein toter Hund, das ist das Niedrigste, wo man sich einstellen kann. Nicht nur ein lebendiger Hund, ich bin ein toter Hund, ich bin nichts. Wie war sein Selbstbild? Mehr oder weniger null. Ziba, den sollen wir uns mal genauer angucken. Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Schön, wie David das formuliert. Dem Sohn deines Herrn. Also wer war dein Herr? Jonathan. Und ich habe es dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten. Du und deine Söhne und deine Knechte und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Weißt du, was da inzwischen geschehen ist? Saul ist in Krieg gefallen. Der Kronprinz Jonathan ist auch im Krieg gefallen. Und Ziba hat freundlicherweise für den König die ganzen Ländereien verwaltet und war wohl eine recht lukrative Geschichte. Dabei sind 15 Söhne und 20 Knechte dabei rausgekommen. Und er hat ja nur das Land für den toten König bewirtschaftet und verwaltet, gell? Aber David sagt, das gehört jetzt Mephibosheth und du bist der Verwalter, aber es gehört Mephibosheth, damit er den Ertrag davon genießen darf. Da sagte Ziba zum König, nach allem, was mein Herr, der König seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen wie eine von den Königssöhnen. Was macht David? Was macht David? Er wirkt Sohnschaft. Was heißt Sohnschaft? Als Sohn einsetzen. Mephibosheth, der eigentlich mit David und seiner Familie gar nichts zu tun hat, den holt er von dort ganz hinten aus dem Land der Sklaverei. Und wo stellt den hin? Zu all den anderen Prinzen. Er stellt Mephibosheth in seine Familie hinein. Also das, was Paulus und die anderen uns lehrmäßig vermitteln, das hat David praktisch getan. David hat einen Fremdling genommen und stellt ihn in seine Familie und sagt, ab jetzt wirst du wie alle meine Söhne, die Prinzen, wirst du behandelt. Du isst an meinem Tisch. Eine größere Ehre gab es zu der Zeit nicht, dass du jeden Tag am Tisch des Königs mitessen darfst. Also David hat Mephibosheth Sohnschaft gegeben. Was war die Grundlage für diese große Gunst, die Mephibosheth bekommen hatte? Um Jonathans Willen, jawohl, den Bund von Jonathan. Das heißt, was hat Mephibosheth vorzuweisen? Oh, eine ganze Menge Sachen. Er ist praktisch als Waise aufgewachsen. Sein Opa hat Selbstmord im Krieg begangen. Sein Vater ist im Krieg gefallen. Er ist lahm. Also damals war die medizinische Versorgung und was weiß ich, Sozialversicherung, alles war sicher non-existent. Der hat sich verkrochen, weil er sich fürchten musste, dass sein Leben irgendwie in Gefahr ist. Also was hat er vorzuweisen? Mehr oder weniger gar nüt. Nur eines. Nur die Komplikation in dieser Geschichte ist, er, Mephibosheth, wusste von diesem Bund nichts. Wer wusste was von dem Bund? David. Und es spricht sehr für den Charakter von David, als es ihm rundherum gut geht, dass er sich nicht zurücksetzt, sondern dass er sich überlegt, ah ja, das gab ja mal einen Bund zwischen meinem Busenfreund, meinem besten Freund, den ich je hatte, Jonathan und mir. Und ich habe versprochen, ich werde Jonathan und alle seine Nachkommen, denen werde ich Gnade erweisen. Und er sucht so lange, bis er den versteckten Mephibosheth im Land der Sklaverei holt und holt ihn. Und was macht er mit ihm? Stellt ihn in seine Familie hinein, gibt ihm die höchste Ehre, die es damals überhaupt gab, zwischen den Kronprinzen am Tisch zu essen. Und was ist die Grundlage davon? Die Parallele dazu ist, was haben du und ich vor Gott vorzuweisen? Nicht sehr viel, besonders wenn wir in seinen Thron kommen oder vor seinen Thron kommen. die Lehre dahinter ist, unter anderem für uns, wenn wir ahnungslos sind von dem Inhalt von dem Bund, könnten wir etwas ganz Wichtiges verpassen. Könnt ihr sehen? Hatte Mephibosheth Ahnung von dem Bund? Nein. Gott sei es gedankt, dass David sich daran erinnert. Aber Mephibosheth kriegt den vollen Segen von dem Bund und wird eingesetzt als Sohn. Vers 12. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha, und alle, die im Haus Zibas wohnten, waren Mephiboshets Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs, er war aber lahm an beiden Füßen. So. Ach ja, ich wünschte, die Geschichte würde hier aufhören. Wie heißt es doch in Grimms Märchen? Und so lebte er alle Tage herrlich und in Freuden bis an sein seliges Ende und aß jeden Tag Gebratenes und Gesottenes am Tische von David. So ähnlich. So. Nun lesen wir nicht Grimms Märchen, wir lesen die Bibel. Und will ich mal sagen, dummerweise geht die Geschichte weiter. Und was hier nachkommt, ist nicht so schön. Und da muss ich immer wieder innerlich weinen, weil es mich so berührt. Was hier nachkommt, ist nicht sehr schön. Zunächst mal kommt diese sehr strube Geschichte zwischen David und Batseba. Ehebruch und vieles mehr. Und der Prophet Nathan muss Gottes Gericht über David und sein Haus verkündigen. Und unter anderem führt das dazu, direkt oder indirekt, dass jetzt der älteste Sohn von David gegen ihn rebelliert. Das ist also der Absalom, der sich selber profiliert. Und Absalom zettelt da eine ganze Rebellion gegen David an. Und David sieht es für sich gut, um aus Jerusalem zu fliehen. Und er sagte sich, wenn Gott über mich Gericht ausruft, dann möchte ich dem nicht widerstehen. Und er sah das für sich richtig, dass er aus Jerusalem weggeht. Und der Sohn Absalom, der übernimmt den Thron und das Hauptstadt und den Palast und alles Mögliche und lebt sich da ganz wild aus und David flieht. Und hier geht die Geschichte weiter. David ist also auf der Flucht aus Jerusalem heraus. Und als David von dem Gipfel ein wenig weitergegangen war, siehe, da kam Ziba, der Knecht Mephibosheths ihm entgegen mit ein paar gesattelte Esel und auf ihnen 200 Brote und 100 Rosinenkuchen und 100 Früchte vom Sommerobst und ein Schlauch Wein. Und der König sagte zu Ziba, was willst du damit? Ziba sagte, die Esel sind für das Haus des Königs zum Reiten und das Brot und das Sommerobst zum Essen für die Burschen und der Wein zum Trinken für den, der in der Wüste müde wird. Und der König sagte, wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba sagte, siehe, er ist in Jerusalem geblieben. Denn er sagte, heute wird mir das Haus Israel und das Königtum meines Vaters zurückgegeben. Da sagte der König zu Ziba, siehe, dein sei alles, was Mephibosheth gehört. Ziba sagte, ich beuge mich nieder, möge ich Gunst finden in deinen Augen, mein Herr und mein König. Nur vorweggenommen, alles, was hier gesagt wurde von Ziba, ist gelogen. Das stellt sich dann heraus. Wir wollen die Sache nur ein bisschen genauer angucken. Was sagt die Bibel? Ein Richterspruch sollte niemals ausgesprochen werden, es sei denn durch das Zeugnis von zwei Zeugen. Was macht David? auf der Grundlage von einer Aussage, das ist jetzt ziehbar, sagt er, dir sei alles jetzt gegeben, was Mephibosheth gehört. Nun möchte ich erst mal fragen, was war denn ursprünglich die Grundlage, warum Mephibosheth das alles zurückerstattet hatte? Was war die Grundlage? Es gab einen Bund. Es ist heute nicht die Lehre über den Bund. Viele von euch wissen da sehr gut Bescheid, haben vielleicht sogar selber Lehren darüber gehalten. Ein Bund ist etwas Unauslösbares oder Unnegierbares oder nicht zu ignorierendes in Gottes Augen. Und wenn Jonathan und David einen Bund geschlossen haben, dann war Mephibosheth jetzt der, der den Segen von dem Bund bekommen hat. Und plötzlich sagt David, ja, also Ziba, nimm mal alles für dich zurück. Ja, und lieber König David, wo ist jetzt der Bund? Also zwei Dinge, die hier gar nicht gut laufen. Das eine ist, der Bund wird ignoriert. Das war ja überhaupt die Grundlage, warum Mephibosheth alles zurückbekommen hat. Und das zweite ist die Aussage von einem einzigsten Zeugen. Da sagte der König zu Ziba, siehe, dein sei alles, was Mephibosheth gehört. Ziba sagte, ich beuge mich nieder und möge ich Gunst finden in deinen Augen, mein Herr und mein König. Was hier nachkommt, ist nicht sehr schön. Also der Heeroberste, man könnte sagen der Generalfeldmarscher von den Streitkräften von David, der hat dann den Absalom, wo der mit seinen Haaren im Baum da sich festgefangen hatte, den hat er dann mit Spießen getötet. Und als ich die Geschichte las, da dachte ich mir, naja, es sind einige so ähnlich wie ich, wir werden wohl das Problem nicht haben, dass wir mit unseren Haaren im Busch hängen bleiben. Gott sei das gedankt, es gibt ja viele andere Probleme, die wir haben, aber das Problem haben wir nicht. Also der Absalom, der muss einen totalen schönen Schopf gehabt haben, hängt im Baum. Ja, was weniger schön ist, da hat ihn der Heeroberste erspießt und damit ist die Rebellion beendet. Nun ist David auf dem Weg zurück. Und als er in die Nähe von Jerusalem kommt, lesen wir das Folgende. Und Mephibosheth, der Sohn Sauls, kam herab dem König entgegen. Er hatte seine Füße nicht gepflegt und seinen Bart nicht gepflegt und seine Kleider nicht gewaschen von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, an dem er in Frieden zurückkommen würde. Nun finden wir das so ein bisschen seltsam, aber besonders in Zeiten vom Alten Testament, wenn die Menschen innerlich getrauert haben, zum Teil auch durch Fasten und Beten, da haben sie Sack angekleidet und Asche auf den Kopf getan. Die haben also physisch das innere Leid getragen und zum Ausdruck gebracht. Also eine hohe Form der Identifikation. Es gibt ein Problem und ich identifiziere mich mit dieser Sache und ich identifiziere mich damit, indem ich körperlich mir alles, was mir sonst wohltun würde, mir vorenthalte an Gutem. So ist Fasten auch eine Form. Ich enthalte mir das Essen und die Nahrung, die ich eigentlich brauche, vorenthalte. Und was er hier gemacht hat, er hat sich nichts Gutes gegönnt, sein Bart nicht gepflegt und vieles mehr. Und es geschah, als er von Jerusalem dem König entgegenkam, da sagte es der König David zu ihm, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephibosheth? Er sagte, mein Herr und mein König, mein Knecht hat mich betrogen, das ist Ziba. Denn dein Knecht, das ist er selber, hat gesagt, ich will mir den Esel satteln lassen und darauf reiten und mit dem König ziehen, denn dein Knecht ist lahm. Also was hat Mephibosheth getan? Er ist lahm, hat also einen seiner Knechte den Auftrag gegeben, sattel mir einen Esel. Das war das Reittier zu der Zeit. Ich möchte mit dem König ziehen. Und als er sich das nicht genau beobachtet hat, was hat der Mephibosheth getan? Der hat nun genau all die Sachen ihm gestohlen. Er, das ist jetzt Ziba, aber ist als Verleumder gegen deinen Knecht zu meinem Herrn, dem König, gelaufen. Doch mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes. So tu, was gut ist in deinen Augen. Denn das ganze Haus meines Vaters, das waren nichts als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem König. Du aber hast deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Jetzt kommt eines der traurigsten Sätze von dem ganzen Bericht. Was für ein Recht habe ich da noch und welchen Anspruch noch zum König zu schreien? Ich bin Mephibosheth, vernichtende Beschämung. Was für ein Recht habe ich da noch? Meine Frage an dich, was für ein Recht hatte er überhaupt? Was für ein Recht hatte er? Nur ein Recht. Wir lesen ja diese Geschichte nicht nur so im Kindergottesdienst, um zu wissen, wie lieb war David und wie böse waren die anderen. Meine Frage an dich ist, was hat David mit Mephibosheth gemacht ganz zu Anfang? Was hat er gemacht? Er hat ihm was gegeben? Sohnschaft. Und wie hat sich das geäußert? Er wurde unter die Kronprinzen gerechnet und hat all die Vorrechte von einem Kronprinz gehabt, oder Prinzen dann. Und durfte am Tisch essen, durfte die Nähe des Königs genießen, hatte einen direkten Zugang. Also David hat mit Mephibosheth Sohnschaft praktiziert. Jetzt kommt der wichtigste Satz für heute. Steht alles nicht im Skript. Ich fange mal mit einer Frage an, bevor ich zu dem wichtigsten Satz komme. Hat Mephibosheth Sohnschaft gelebt oder erlebt? Frage, hat er? Ja? Nein? Ja. Er hat jeden Tag wunderbares Essen am Tisch des Königs wie die anderen Prinzen gegessen. Hat er äußerlich Sohnschaft erlebt? Ja. Er war wie eine der Prinzen behandelt. Das ist nicht die Frage. Die wirkliche Frage, hat er innerlich Sohnschaft gelebt oder erlebt? Ganz offensichtlich nicht. Nachdem er, weiß man nicht wie lange, vielleicht viele Jahre am Tisch des Königs gegessen hat, was für ein Recht habe ich da noch? Jetzt kommt die Lehre für heute. Wenn du und ich unter Druck geraten durch praktische Lebensumstände, dann zeigt sich, wie weit du und ich innerlich Sohnschaft, Tochterschaft gepackt und erlebt haben. Nochmal. So wie du und ich unter Druck geraten, dann zeigt sich, was wirklich in mir steckt. Könnt ihr es verstehen? Ist du äußerlich, hat er jeden Tag Gebratenes und Gesottenes gegessen. Es ging ihm super und er hatte einen Hausverwalter mit Namen Ziba, der hat ihm das Ganze verwaltet. Es ging ihm super, wahrscheinlich finanziell auch recht gut und noch viel besser. Er war ja der Nachkomme von dem König Saul, hat alles geerbt. Aber innerlich ist das Thema Sohnschaft nicht wirklich bei ihm angekommen. Und als es Spannung gab, und das ist leider der Rest der Geschichte, da zeigt sich, wie weit er Sohnschaft oder Tochterschaft wirklich verinnerlicht hat und gelebt hat. Die Anwendung für dich und mich ist, wenn du und ich unter Druck geraten, weißt du, ganz alltäglichen Druck, Gesundheitsdruck, finanziellen Druck, Beziehungsdruck, Arbeitsdruck, gesellschaftlichen Druck, egal was, wenn du und ich unter Druck geraten, dann wird sich zeigen, wie weit ich, du, wirklich das Thema "Ich bin Gottes Sohn" verinnerlicht haben. Das ist eine sehr ernstzunehmende Beobachtung. Und jetzt kannst du für dich selber das einfach mal ausrechnen und sagen, Was erlebst du im Moment? Wo befindest du dich? Wo läuft es total super und glatt? Ja, und wo läuft es eben nicht so super und glatt? Das Leben hier auf Erden ist kein Schlaraffenland, aber Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir Überwinder sein sollen, sagt Paulus. Und wenn die äußeren Umstände widrig sind, dann zeigt sich, was wirklich in uns ist. Als es bei Mephibosheth schwierig wird, wie hat er reagiert? Ja, was für ein Recht hatte ich denn überhaupt noch? Da sagte der König zu ihm, wozu redest du noch von deinen Angelegenheiten? Ich sage, du und Ziba, ihr sollt das Feld teilen. Hallo? Hallo? Warum hat Ziba überhaupt alles bekommen? Warum hat Mephibosheth überhaupt alles bekommen? Es gab einen Bund. Und jetzt hören wir hier eine ganz neue Geschichte. Du und Ziba, ihr sollt euch das Feld teilen. Das ist ja was ganz Neues. Und Mephibosheth sagte zum König, er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr, mein König, in Frieden in sein Haus gekommen ist. Wenn Mephibosheth seine Sohnschaft wirklich verstanden hätte, wie hätte er auftreten können? Er hat es nicht gemacht, aber wie hätte er auftreten können? Es gibt zwei maßgebliche Persönlichkeiten in dieser Geschichte. Die eine Person ist der König David und die andere ist der Gauner Ziba. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn er wüsste, ich bin ein Prinz, der König hat mich als Prinz eingesetzt, das ist nach dem König die höchste Ebene der Autorität und sozialen Stand, den es überhaupt damals gab, dann hätte er vor den König treten können und sagen, also geachteter König David, ich finde es total super, dass du wieder aus dem Krieg zurückgekommen bist, aber König, ich achte dich über alle Maßen, aber ich verstehe etwas nicht so genau. Ich komme da nicht so ganz mit. Sehr geachteter König, also vor einiger Zeit gab es einen Rechtsspruch von dir, dass alles zurückerstattet wird und jetzt komme ich nicht so ganz mit. Warum soll ich das jetzt teilen? Also sehr geachteter König, also ich achte dich, du bist der Gesalbte Gottes, aber König David, kannst du mir das eben kurz erklären, wie ist das jetzt gekommen, dass ich jetzt mein ganzes Hab und Gut mit einem Gaune teilen muss? Also geachteter König, ich achte und ehre dich sehr, aber ich komme da nicht so ganz mit, versteht ihr? Sohnschaft mit gebührendem Respekt dem König gegenüber darf man seine Frage stellen und sagen, ich komme da nicht so ganz mit. Und er könnte auch gegenüber Ziba anders auftreten. Also Mephibosheth lahm, sattelt den Esel oder lässt den Esel satteln, holt sich Vorräte und er möchte mit dem König gehen. Und was tut der Ziba? Der hat sich alles unter den Nagel gerissen und hat sich damit versucht, Gunst zu kaufen beim David. Und der David hat sich nicht informiert, was läuft hier wirklich und hat sofort einen Richterspruch gegeben. Jetzt könnte Mephibosheth auftreten. Er ist ja ein Prinz. Und sagt, Mephibosheth, komm mal her, du bist ja mein Farmverwalter. Also Mephibosheth, ich habe eine Frage an dich. Den Esel, den du mit in den Krieg genommen hast, wo hast du den denn her? Das ist ja mein Esel. Und ich meine, diese 200 Brote und die ganzen Wein, das ist meines. Also Mephibosheth, ich möchte nur, dass wir das klarstellen. Das ist mein Eigentum und ich bin vorbereitet gewesen, mit dem König zu gehen. Und du hast das alles gestohlen, gelogen. Du bist der Verleumder, sagt die Bibel. Also Mephibosheth müsste ihm sagen, Ziba, ich erwarte von dir eine Rückerstattung von all dem, was du gestohlen hast. Das können wir nur machen, wenn wir in eine Rolle der Sohnschaft sind. Wenn wir in eine Sklavenrolle sind, dann würden wir sagen, ja, was für ein Recht habe ich denn überhaupt? Ich meine, nimm dann einfach alles, dann bist du hier wieder Frieden nach Hause. sein Verhalten gegenüber David basiert auf einem Bund. Sein Verhalten gegenüber Ziba basiert auch auf einem Bund. Und er ist ein Prinz. Siehst du? Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, der Feind ist gekommen, zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Der Feind hat eine Strategie für jeden von uns, dich und mich zu berauben. Und wir haben die Möglichkeit, entweder wie Mephibosheth gegenüber Ziba aufzutreten oder wir können als Prinzen auftreten und sagen, der eine ist, ja, er soll alles nehmen. Bitte lass mich nur in Frieden. Was für ein Recht habe ich sowieso überhaupt hier? Oder er könnte sagen, ich bin ein Prinz. Was sagt Paulus? Wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind seine Töchter und seine Söhne. Und auf der Grundlage von einem Bund. Wie heißt der Bund? Praktisch würde es heißen, dass wir sagen, im Namen Jesu. Ich wünschte, die Geschichte hätte früher aufgehört und nicht hier. Gott will uns etwas damit lehren. Solange du und ich nicht gut informiert sind über den Bund und der Bund sagt, Gott stellt uns als Töchter und Söhne in seine Familie hinein, wird das leider wahr werden. Der Feind kommt, um uns zu berauben. Und das ist nicht Gottes Ziel. Ich lasse jetzt einfach mal ein paar Minuten Ruhe und dann spreche ich noch ein Abschlussgebet. Rede mal mit Jesus drüber. Was macht dir Mühe? Wo befindest du dich? Wie weit hast du innerlich das Thema Sohnschaft, Tochterschaft für dich selber angenommen, um Jesu willen? Rede einfach mal mit Jesus drüber. Jesus, danke, dass du gekommen bist, dass wir das Leben und das Leben in Fülle haben dürfen. Danke, dass du dein Leben hingegeben hast, damit die Versöhnung zwischen uns und Gott dem Vater möglich wurde. Und danke, Vater, dass du jeden von uns in deine Familie hineingestellt hast als deine Töchter und deine Söhne. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden von uns abholst, begegnest da, wo wir uns befinden, genau an den Stellen, wo wir im Moment nun gerade nicht so siegreich sind und Sieg erleben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest, die inneren Augen, das Verständnis zum einen, was dieser Bund wirklich beinhaltet. Danke, Jesus, durch dich ist dieser neue Bund, durch dein Fleisch, dein Leib, dein Blut eingesetzt worden und deswegen dürfen wir in dieser Beziehung mit dem Vater stehen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden von uns abholst, wo wir uns befinden und Wege zeigst, vorwärts zu gehen. In den Dingen, mit denen wir im Moment ringen und kämpfen, Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, arbeitsmäßige Situation, vielleicht in der eigenen Familie Spannung, die wir erleben, wo wir merken, Herr, das läuft nicht so rund, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber danke, Herr. Hebräer 2, Vers 10 sagt, dass Söhne und Töchter dürfen eintreten in die Herrlichkeit. Das wäre jetzt eine neutestamentliche Aussage, die ähnlich wie David ist, dass David, seine Söhne und Mephibosheth hatten Zugang zu der Gegenwart des Königs. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns diesen Zugang gibst und dass wir in diesen Punkten, wo wir nun wirklich gar nicht gut klarkommen, dass du uns dort Sieg gibst, zeig uns eine Vorgehensweise. Danke, Herr, dass deine Söhne und deine Töchter werden zur Herrlichkeit geführt. Amen.